Die Lust am Schmerz soll es geben. Dazu fällt einem ziemlich schnell die SPD ein, wenn man in die politische Arena blickt. Erhebt seit 1949 den Anspruch, das Land zu gestalten und zu führen, schickt passable Oberkommandierende an die Front, die sie dann in kritischen Situationen in die Wüste schickt. Willy Brandt, Helmut Schmidt, Gerhard Schröder hängen als Kalb in der SPD-Zentrale. Und jetzt auch Olaf Scholz, der kämpft ums politische Überleben als Kanzlerkandidat. Die K-Frage Mühlstein für die SPD, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Albrecht von Lucke ist bei uns, Politikwissenschaftler und Redakteur der politischen Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Hanna Bethke ist Redakteurin im Ressort Innenpolitik bei Welt und Welt am Sonntag. Anna Lehmann leitet das Parlamentsbüro der TAZ. Und Frank Staus ist Politikberater und Wahlkampfmanager. Sie haben eine ganze Reihe von SPD-Wahlkämpfen betreut. Ja, sind wir denn eigentlich seit gestern schlauer, was das Rennen um die Kanzlerkandidatur angeht?
Nicht wesentlich schlauer, würde ich sagen. Also es sah ja kurz so aus, als würde ein Putsch geplant sozusagen gegen den Scholz als Kanzlerkandidaten. Aber das hat sich ja schon wieder ein bisschen beruhigt und eher deuten die Zeichen doch darauf hin, dass alles beim Alten bleibt, würde ich sagen.
Es sah ja, wie gesagt, kurzzeitig so aus, als würde da gestern eine Entscheidung fallen. Kaum ist der Kanzler in Deutschland zurück, legt sich so wie so ein kommunikativer Mehltau über die SPD. Was findet da hinter den Kulissen möglicherweise gerade statt? Also wir sind keine Hellseher, aber irgendwas muss ja passieren.
Naja, die suchen jetzt natürlich einen Weg, wie sie geordnet da wieder rauskommen. Also Lars Klingbeil, der Parteivorsitzende, hat ja gesagt, er lässt sich keine Zeitpläne aufdrängen. Aber weil man will die Entscheidung jetzt schnell fällen. Das heißt, man will zeigen, man ist eigentlich noch Herr des Verfahrens. Und alle rechnen damit, dass die Entscheidung spätestens am Montag, möglicherweise aber auch schon am Wochenende irgendwann fällt.
Herr Staus, hat man die Zeit noch bis Montag?
Die hatte man nie. Und insofern ist es ja eine sehr absurde Situation, über die wir überhaupt sprechen, dass ein amtierender Kanzler, der die SPD überhaupt nach 16 Jahren mal ins Kanzleramt geführt hat, bei sehr, sehr schlechten Ausgangsbedingungen in Frage gestellt wird. Und insofern, wenn man sich an die Bilder erinnert des Abends, als die Koalition zerbrach und wir eine Fraktion im Bundestag hatten, die ihn mit Standing Ovations begrüßt hat, auch aus der Partei heraus sehr, sehr große Zustimmung auch zu seiner Rede an diesem Abend kam. Ich glaube, das war der Moment, an dem der Parteivorstand versäumt hat, diese Kandidatur letztendlich endgültig zu besiegeln. Auch aus dem Grund heraus, weil sie vermutlich gedacht haben, da kann ja keiner auf die Idee kommen, dass man das noch ändert. Vor allen Dingen bei einer vorgezogenen Neuwahl, die überhaupt keine Zeit lässt. Und Sie fragen, hat man Zeit? Nein, man hatte sie nicht. Man hatte sie auch schon letzte Woche nicht. Das heißt, eigentlich zählt jede Stunde.
Das heißt also, den Störenfried aus Sicht der SPD, Christian Lindner gefeuert, das wäre der richtige Moment gewesen. Dieses Zeitfenster, war das nur ganz kurz offen für eine geordnete Nominierung eines Kanzlerkandidaten?
Es wäre absolut der richtige Zeitpunkt gewesen. Nur ist die Frage natürlich, wer der Herr des Verfahrens hätte sein müssen, um es ganz klar zu sagen. Die beiden Politikwissenschaftler Peter Lösche und Franz Walter haben mal den schönen Begriff für die SPD gefunden, der lose verkoppelten Anarchie. Wir haben momentan eine absolute Anarchie in der SPD. Und das, was der SPD fehlte, auch an dem Abend übrigens schon, das war das strategische Zentrum. Es hat ja Olaf Scholz den kardinalen Fehler gemacht, eine Vertrauensfrage für Mitte Januar anzukündigen, die ganze Reputation, die er sich nur übrigens in den Reihen der eigenen Partei mit dem Rauschmiss der FDP erworben hat. Die Bevölkerung hat das keinesfalls mit der absoluten Begeisterung genommen. Das hat Helmut Schmidt vor 30 Jahren, 40 Jahren ganz anders gehalten, als er die FDP auf die Weide geschickt hat. Also das war ein Zeitpunkt, in dem Olaf Scholz das bisschen Autorität sofort wieder beseitigt hat, weil er einen völlig falschen Zeitplan eingeschlagen hat. Das heißt, derjenige, der auch letztlich eigentlich normalerweise, ich würde auch meinen, in Absprache mit seiner Parteiführung, also dem Parteivorstand, einen klaren Plan hätte haben müssen, wäre Olaf Scholz selber gewesen. Insofern ist die Verantwortlichkeitsfrage in dieser Hinsicht für mein Verständnis keineswegs nur die beim Parteivorstand. Der Parteivorstand ist gegenwärtig getriebener, er ist sogar ein Stück weit, und das ist die eigentliche Dramatik, in Geiselhaft von Olaf Scholz. Es gäbe eine ganz einfache Lösung, um es klar zu sagen. Die einfache Lösung bestünde darin, dass Olaf Scholz zur Kenntnis nehme, wie die Werte in der Bevölkerung sind, dass er sich quasi in Demut vor der Partei und in Bereitschaft zu akzeptieren, dass es einen weit populäreren Kanzlerkandidaten gibt, bereit erklärt zu sagen, die Partei geht vor die Person, ich bin bereit, die Kanzlerschaft, die Kandidatur abzugeben und Pistorius das Feld zu überlassen. Das wäre ein Schritt, der die einzige Lösung für mein Verständnis wäre, in einer gegenwärtigen Situation, in der alle verlieren werden. Ich sehe nämlich nicht, dass Olaf Scholz diesen Schritt machen wird.
Mutmaßlich wird das aber nicht passieren. Aber vielleicht können Sie uns da aufklären. Sie waren nämlich in der letzten Nacht mit dem Kanzler im Flugzeug zurück aus
Rio de Janeiro.
Aber nicht allein. Es gibt ja auch ein Foto, wo der Kanzler in der Journalistenkabine steht. Was hat er denn für Sie, auf Sie für einen Eindruck gemacht? Also hat er da Zuversicht ausgestrahlt über seine politische Zukunft?
Also ich fand das einen bemerkenswerten Auftritt, weil er wirkte überhaupt nicht wie jemand, der total unter Druck steht. Wirkte gelöst, freundlich, hat Witze gemacht, also nicht. Also er war zugewandt und für seine Verhältnisse locker. Und alle haben, also wir haben uns alle gefragt, das kann man doch nicht spielen. Also er wirkte wie jemand, der sich sehr bewusst ist, dass er Kanzlerkandidat bleibt. Das ist ja im Übrigen auch eine sehr deutsche Debatte. Alle haben natürlich angenommen, natürlich wird ein amtierender Kanzler wieder als Kanzlerkandidat antreten, ist doch klar. Aus dem Amt heraus, mit diesem Bonus kandidiert man eben. Und das ist so, als wenn man feststellt, oh, da fehlt ja noch der Stempel. Da fehlt ja noch die offizielle Nominierung. Oh, da ist der Sack natürlich noch gar nicht zu. Und dann wird es aber so sein, wenn dieser Stempel dann drauf ist, offiziell nominiert, dann werden alle sagen, ach ja, jetzt ist es okay.
Und dann da schließt direkt an eine Äußerung von ihm an, die er gestern Abend noch in Rio de Janeiro mit einem Kollegen von Welt TV gesagt hat. Und da im ersten Moment hatte ich den Eindruck, dass dass Realitätswahrnehmung und Olaf Scholz schon seit jeher ein spannungsgeladenes Verhältnis haben. Er hat nämlich gesagt zu dem Kollegen, sie werden erneut erleben, dass die SPD als Laden, also etwas flapsig, als Laden geschlossen steht.
Ich finde, dass man könnte jetzt denken, das ist eine abwegige Aussage. Das glaube ich aber gar nicht. Mhm. Es ist eine Stärke der SPD, also bei aller Erfolglosigkeit momentan, dass sie auf Geschlossenheit zählen kann. Das ist nämlich eine Lehre, die sie aus etlichen Krisen gezogen hat. Und ich würde auch Herrn von Lucke widersprechen. Ich sehe gar nicht so sehr, dass Olaf Scholz seine Partei nicht mehr im Griff habe. Ich sehe das nicht. Insofern überrascht es mich auch nicht so sehr, dass er seine Gelassenheit zeigt und seine Souveränität und Hartnäckigkeit, die man auch als Renitenz beschreiben kann, meinetwegen. Aber er hat die SPD schon noch im Griff. Er hat entscheidende Leute, die hinter ihm stehen. Und ich finde es auch gar nicht, es gibt Argumente, die dafür sprechen, dass er an seiner Kanzlerkandidatur festhält, weil zum Beispiel der alternative Kandidat, der jetzt im Raum steht, nämlich Verteidigungsminister Boris Pistorius, auch einige Nachteile für die SPD impliziert, die überhaupt keine Garantie dafür wäre, dass es zu größerem Erfolg führen würde, wenn er jetzt als Kanzlerkandidat einspringen würde.
Ist es denn bei Olaf Scholz so, dass der auch in aussichtsloser Situation weiterkämpft? Oder ist es einfach Sturheit? Sie sind ihm ja zum Beispiel beim Wahlkampf 2011 auch ziemlich nahe gekommen, in Hamburg damals.
Ja, die Geschichte von Olaf Scholz ist eine Geschichte von Aussichtslosigkeit mit Erfolg. Und die kann man eigentlich komplett durchdeklinieren. Er war damals aus Sicht vieler, auch Medienbeobachter, in Berlin eigentlich gescheitert als Generalsekretär der SPD und ist dann zurückgegangen in einen Landesverband, der auch nicht sehr gut dastand, in Hamburg, und hat diesen Landesverband neu aufgestellt und tatsächlich zur absoluten Mehrheit geführt. Und seine Wiederwahl war knapp unter der absoluten Mehrheit. Als nächstes ging er dann nach Berlin, wurde Vizekanzler unter Merkel und dann ein Jahr vor der letzten Bundestagswahl Kanzlerkandidat, wo alle sich auch medial bucklig gelacht haben, was das eigentlich überhaupt sollte und dass er ja überhaupt kein Charisma hatte und so weiter und so fort. Und nach der Bundestagswahl war er Bundeskanzler. Das heißt, der Mann ist
unter kräftiger Mithilfe von Armin Laschet
und Markus Söder. Und man muss aber auch noch sagen, unter kräftiger Mithilfe auch einer sehr gut organisierten und auch sehr geschlossen auftretenden Partei. Also da an dem Erfolg von Scholz hat Lars Klingbeil, haben aber auch Saskia Esken und damals auch noch Walter Borjans einen großen Anteil. Und genau dieses Team und auch diese Leute, die stehen alle hinter Scholz. Und das will ich einfach mal als jemand, der praktisch Wahlkämpfe macht, das ist mein Beruf, sagen. Es kommt jetzt ein Kandidat ins Willy-Brandt-Haus, gegen den sich beide Parteivorsitzenden, der Generalsekretär, das Kabinett ausgesprochen haben. Und er macht dann einen Wahlkampf, mit diesen Leuten, während Olaf Scholz im Kanzleramt sitzt. Und ich habe schon viel erlebt, aber und das ist sicherlich eine Herausforderung, aber um daraus einen Wahlkampf zu machen, da würde ich gerne noch mal eine Nacht drüber schlafen.
Er bliebe ja noch ungefähr so 6 Monate Bundeskanzler. Wenn jetzt Pistorius Kanzlerkandidat würde, bis dann der Nachfolger gewählt wird.
Ja, ist richtig. Bis der wirkliche, dann zu kürende Kanzler im Amt wäre, bei dem man mittlerweile und eigentlich wahrscheinlich auch bei einem Kandidaten Pistorius übrigens deutlich davon ausgehen müsste, dass es nicht unbedingt ein SPD-Kandidat sein würde. Ich bin bloß der Meinung, dass die Tatsache immer mächtig unterschlagen wird. Wir haben sie ja ein bisschen angedeutet, dass der überraschende Erfolg von Olaf Scholz weniger ein Erfolg aus eigenem Recht 2021 war, sondern absolut dem Versagen von Frau Baerbock, naja, mit einem gefakten Lebenslauf und einem nachgeschoben, halb plagierten Buch. Wir vergessen, Frau Lehmann, Sie vergessen manches sehr schnell. Ich glaube, das wird sollten die Grünen nicht, dann ist es doch gut, dann wissen wir es doch noch.
Glaube, das war der Grund,
das war der eine Grund. Ich sage Ihnen das Zweite, was noch hinzukommt. Ja. Ich sage Ihnen das Zweite, das ist noch weniger, auch nicht sympathischer und besser. Das Zweite war natürlich das Lachen von Laschet, der dann von Söder in einem Maße zerstört wurde, der wahrscheinlich trotzdem übrigens nicht verloren hätte, wenn Söder ihn nicht vor sich hergetrieben. Und das Dritte war, und das ist der entscheidende Unterschied, damals war Olaf Scholz eine Projektionsfläche. Damals war eine Projektionsfläche für Sicherheit, für Stabilität, für Führung, die er 3 Jahre lang nicht geliefert hat. Und wenn Sie jetzt alle der Meinung sind, also ich staune darüber, ich meine, wenn wir doch ernst nehmen müssen, dass es erhebliche Teile der Partei, beide führenden Personen der beiden Strömungen von links wie rechts aus Nordrhein-Westfalen, die gestern gesagt haben, sie plädieren für einen Kandidaten Pistorius und Olaf Scholz quasi durch die Blume angeraten haben, lieber Olaf, man wird aus der Entfernung, Distanz wird man deine 3 Jahre positiver sehen als jetzt, das war eine klare Absatzbewegung. Dann können wir die Meinung vertreten, und das tun sie, das kann ich auch nachvollziehen, dass wenn eine Parteispitze nicht die Fähigkeit hatte, eine distanzierte Haltung zu finden, übrigens auch deshalb, weil es nicht funktionierte im Zusammenspiel zwischen Scholz und der Parteiführung, dann wird sie am Kandidaten Scholz, dann wird sie langsam, ich bin doch gleich,
ja,
dann
wird sie am Kandidaten, dann wird sie am Kandidaten,
sie kommen ja gleich, sie sind doch gleich dran, sie sind ja 3-1, bringt doch Spaß. Ich kann an den Eindruck, ist doch gut,
finde ich doch gut. Die Redeanteile und die Geschlechterteile sind etwa,
deswegen glaube ich, ja, ist doch richtig so, das ist doch schön. Ich sage nur, dann ist es natürlich so, und da bin ich auch der Meinung, man wird beim Kandidaten Scholz bleiben. Nur er wird diese Wahl krachend verlieren. Okay. Und die Möglichkeit, einen anderen Kandidaten einzuwechseln, hat die SPD damit verspielt. Und das ist, fällt am Schluss sowohl auf den Kandidaten Scholz wie auf die Parteiführung zurück. Das also ist meine Befürchtung für die SPD.
Arbeiten Sie die Liste von Albrecht von Lucke.
Boah, wo fange ich denn an? Dass Scholz 2021 nur durch die Fehler der anderen gewonnen hat, würde ich nicht so sehen. Weil nicht Scholz hat gewonnen, sondern die SPD hat 2021 gewonnen. Und sie hat gerade im Osten ganz viele Wahlkreise erobert. Und zwar mit einer Erzählung von Respekt. Das war eine sehr schlaue Idee. Da steckte dahinter Mindestlohn und die Rente mit 63 und all diese ganzen Sachen. Und genau, aber sie hat es geschafft mit einer Erzählung, die plausibel klang.
Widerspreche ich nicht.
Die Menschen zu überzeugen. Ob das heute noch so funktioniert, steht auf einem anderen Blatt.
Das ist das Entscheidende.
Dann, Sie sagen ja, die beiden größten Strömungen, also in der Fraktion, und zwar die parlamentarische Linke und die Seehelmer, hätten zusammen ein Misstrauensvotum gegen Olaf Scholz ausgesprochen. Nicht. Das stimmt so nicht, weil es waren die Sprecher der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen.
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende.
Genau, die haben 49 Abgeordnete, das ist die größte Landesgruppe, das stimmt, aber das war noch nicht mal in der Landesgruppe abgesprochen. Auch da gab es Widerspruch und es war auch nicht in den beiden Strömungen abgesprochen. Also das war sozusagen kein oder flügelübergreifendes Statement, sondern erstmal 2 Einzelmeinungen, muss man so sagen. Und was wir hier bemerken, ist ja auch keine repräsentative Debatte, also dass man sagt, okay, also jetzt sehen wir die Mehrheit der Abgeordneten und der Delegierten ist gegen Olaf Scholz. Es ist eine Mediendebatte. Mhm. Also die melden sich zu, ja, sie wird über die Medien geführt und natürlich sammelt man alles ein, wer sich irgendwie zu Wort meldet. Und dann ist ja interessant, wer sich zu Wort meldet und wer sich nicht zu Wort meldet.
Ich würde vielleicht gerne noch mal zu dem Wort Projektionsfläche, weil das fiel und das ist einer der weiteren Fehler in der Analyse. Olaf Scholz war keine Projektionsfläche. Olaf Scholz war Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland. Er war Finanzminister, er war zuvor Arbeitsminister der Bundesrepublik Deutschland, er war zweimal gewählter erster Bürgermeister. Das heißt, der war ein Haushaltsname, die Leute kannten ihn. Und er war nie an der Spitze der Beliebtheit. Er war immer im Mittelfeld der Beliebtheit. Alle Leute wussten, was er ist. Und deswegen hat sein Wahlkampf ja auch funktioniert. Natürlich hat es geholfen, dass die anderen ihre Fehler machen, aber well, that's Wahlkampf, so ist es nun mal. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die anderen diesmal Fehler machen. Aber die Projektionsfläche im Augenblick ist Boris Pistorius. Ja. Den kennen die Leute überhaupt
nicht. Also dann würde ich jetzt gerne mal die Frage stellen, bei diesen Analysen, wie es im Moment aussieht in der Partei und in der die aktuelle Situation der SPD. Wir haben nicht mehr 2021, Ende 2024. Ich vermute mal ganz stark, dass die SPD die Wahl gewinnen will und dass weiterhin ein SPD-Politiker Bundeskanzler bleibt. Die Situation sieht aber im Moment völlig anders aus. 15-16% bei Umfragen muss man immer ein bisschen aufpassen. Sie hat ja vor, die Wahl zu gewinnen. Mit welcher Strategie muss sie jetzt eigentlich arbeiten, um dieses Ziel zu erreichen? Es sind nicht mal mehr 100 Tage.
Ja, es ist richtig. Es ist eine ganz berechtigte Frage. Es ging mir auch übrigens gar nicht darum, Olaf Scholz zu verteidigen oder ihn zu demontieren, sondern es ging mir darum, aufzuzeigen, welche Strategien und Möglichkeiten hat die SPD jetzt. Und jetzt steckt sie in einem Dilemma. Wenn sie festhält an Scholz, jedwedes Kalkül, jedwede politische Vernunft spricht eigentlich dagegen. Er steht an der Spitze einer zerbrochenen, gescheiterten Ampelkoalition und das ist auch natürlich die Folge seines politischen Versagens. Er ist Vertreter einer Partei, die nicht aus ihrem chronischen Umfragetief findet und er verkörpert das so sehr und soll jetzt Aufbruch signalisieren. Das kann ja nicht richtig aufgehen. Aber wenn dann die SPD jetzt umspringt auf Pistorius, dann hat sie ein ganz entscheidendes Problem. Also nicht nur die Frage, was passiert dann mit Pistorius, wenn er das nicht schafft? Ist er dann völlig verheizt?
Das spielt doch keine Rolle.
Das spielt schon eine Rolle, wenn er als Kanzlerkandidat scheitert. Aber vor allem hat die SPD das Problem, dass die Friedensagenda, die Scholz gesetzt hat, und nicht nur Scholz, die bricht dann in sich zusammen. Genau. Und das ist identitätsstiftend für die Sozialdemokraten. Das kann man jetzt ablehnen oder befürworten. Das ist mit einer solchen Erleichterung aufgenommen worden bei ganz vielen Sozialdemokraten, als der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich im Frühjahr diese Rede gehalten hat im Bundestag und gefragt hat, wäre es nicht einmal an der Zeit, ich zitiere, nach Wegen zu suchen, wie man Kriege einfrieren könne. Das hat nicht zur Empörung geführt, sondern es war Zustimmung ausgelöst.
Aber wir sind
ja noch
nicht im Wahlkampf. Und die Frage ist ja, die Situation ist ja ganz anders als 2021.
Ich würde sagen, wir sind schon im, also wir nicht.
Aber nein, das ist aber jetzt im Wahlkampf, wo es um die Themen geht, sondern es geht jetzt erstmal um die Person. Ja gut, also es kommt ja jedenfalls
kaum. Das ist aber entscheidend.
Ja, das ist klar. Ich will auch auf die Themen nachher kommen, was möglicherweise für die SPD auch ganz gut laufen könnte im Wahlkampf. Aber wir haben im Moment die Situation, dass die, anders als 2021, Sie haben von Respektwahlkampf gesprochen, das war auch eine Leistung von Olaf Scholz, dass die Partei jetzt offensichtlich beschädigt ist, die Parteispitze Olaf Scholz, vielleicht auch noch Boris Pistorius. Wenn jetzt in den nächsten Tagen die Friedenspfeife geraucht wird, ist das dann einfach so einfach umzuswitchen und zu sagen, also haben wir uns jetzt ein bisschen in die Haare gekriegt, aber jetzt auf Friedrich Merz mit Gebrüll? Oder ist das im Moment einfach auch eine Hemmung, eine Ladehemmung für die SPD, richtig in den Wahlkampf zu kommen?
Es muss ja diese, also um es mal, ich nehme mal folgenden, können wir ja gleich wieder widersprechen, aber ich nehme folgenden Fahrplan an, das kann ja vielleicht der bewährte Wahlkämpfer dann noch konterkarieren oder bestätigen. Ich vermute, da ich auch davon ausgehe, dass Olaf Scholz, und das macht übrigens auch seine Sicherheit im Flieger aus, er weiß ganz genau, dass die Parteispitze es sich nicht leisten kann, ihren Kanzler zu schassen. Nehme ich an, weil das natürlich in dieser Partei gegen den Willen des Kanzlers gar nicht möglich ist. Deswegen hat er natürlich die besseren Karten. Deswegen glaube ich, wird am Montag ein Auftreten, weil auch Pistorius klar gesagt hat, ich bin Parteisoldat, wenn es der Kanzler will, bin ich kein Putschist.
Warum dauert das bis Montag?
Naja, weil dieser Fahrplan jetzt gesetzt ist. Man wird vielleicht am Wochenende auch, vielleicht gibt es noch einen schnelleren Plan. Nur man hört auch nicht tagtäglich Stimmen, was gegenwärtig passiert ist. Es haben sich aber ziemlich relevante Kräfte geäußert. Ich finde immer bemerkenswert, wenn ein Franz Müntefering, der weit davon entfernt ist, irgendeinem Lager zuzugehören, deutlich gesagt hat, man soll diese Entscheidung mit einem mittlerweile eben nicht mehr Hoffnungsträger Scholz, man soll sie ausgesprochen überdenken aus Sorge um die SPD, weil faktisch, ich will es deutlich sagen, 15%, 16% bei dieser Wahl, bei einem verkleinerten Bundestag, bedeutet den Verlust von der Hälfte der Bundestag. Das heißt aber, ich erwarte eigentlich, dass dann tatsächlich, wenn Scholz die Größe nicht hat, zurückzutreten, wird er im Zweifel mit Pistorius an seiner Seite, als Zweckwaffe Pistorius, der loyal zu ihm steht, vor die Medien Medien treten und sagen, wir treten gewissermaßen so an. Das vermute ich.
Das ist noch die Frage. Also wenn das jetzt so ist, dass die Sache entschieden ist, dann könnte man doch jetzt, selbst wenn das jetzt bis zum nächsten Montag noch dauern soll, aber warum wird das nicht jetzt sozusagen geklärt? Da zählt ja eigentlich auch jeder Tag nochmal. Wir haben ja nur einen ganz kurzen Wahlkampf.
Die sind ja im Prozess. Die sind ja im Klärungsprozess. Es gibt nun mal unterschiedliche Stimmen. Es gibt lauten Widerspruch gegen Scholz. Aber also ich kann auch nicht in die Zukunft gucken. Es ist nur meine Vermutung.
Ja, aber die Frage ist ja, wenn ich Sie so höre, dass das eigentlich entschieden ist, es ist Scholz. Und jetzt muss man, eigentlich ist es ja die einfachere Lösung, dass der Pistorius, das hat er ja angedeutet, sagt, wenn er das werden will, dann bin ich an seiner Seite. Er sagt ja, ich bin Parteisoldat.
Genau, er hätte auch einfach sagen können, ich stehe nicht zur Verfügung. Hat er aber nicht gesagt. Das ist natürlich ein großes Segen.
Ja, das ist ja genau das Moment, wo man es sehen muss, jetzt beschädigt er sich langsam selbst. Und das ist, Pistorius beschädigt sich selbst durch seine permanenten Nicht-Dementis. Und das ist natürlich etwas, wo er ja die ganze Zeit versucht, dem Ruf der Illoyalität zu entgehen. Aber je länger dieser Prozess dauert und er sich ja aber auch einerseits auch nicht erklärt, umso mehr wächst ja dieser Vorwurf der Illoyalität. Aber deswegen ist es ja umso mehr an der Zeit, diese Geschichte zu entscheiden. Die haben aber auch danach gefragt, wie kann man danach eigentlich weitermachen? Also was jetzt schon definitiv passiert ist, das, was angelegt war, und es gab eine Strategie und die war aus meiner Sicht auch sehr offensichtlich und die hat der Kanzler ja sowohl an dem Abend des Bruchs der Koalition als auch bei seiner Rede im Bundestag eigentlich schon klar skizziert und man hat auch schon klar gemerkt, auch mit dem, was dann aus dem Willy-Brandt-Haus kam, da gibt es einen klaren Fahrplan, da gibt es eine Themensetzung. Dazu gehört, wie Sie schon sagten, natürlich auch die Frage, wo ist die Grenze der Waffen, die wir an die Ukraine liefern. Bin ich völlig bei Ihnen, kann man dieser Meinung oder der anderen Meinung sein, aber auf jeden Fall war das jetzt auch nochmal natürlich angesichts der Entscheidung jetzt auch von beiden nochmal eine Möglichkeit für Scholz da zu sagen, okay, das mache ich nicht mit. Und dann haben wir natürlich das ganz große Thema Soziales und Wirtschaft. So, und darauf ist der Wahlkampf angelegt. Und darauf hat auch offensichtlich schon die Parteispitze hingearbeitet. Das heißt, hier gibt es einen Fahrplan, der ist jetzt durchkreuzt worden. Man hätte natürlich die vergangene Woche auch einfach die Bühne der FDP überlassen können und dem Vorwurf, der da im Raum stand. Aber da hat die SPD sich jetzt beherzt dazwischen geworfen und hat gesagt, das Spektakel wollen wir denen nicht alleine überlassen. Ich sehe aber auch noch eine Chance, dass wir, wenn sie es jetzt endlich in den Griff kriegen, wir schon diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr haben, wo sich die Leute sowieso relativ neu sortieren und der eigentliche Kern des Wahlkampfs und auch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, die kommt eigentlich sowieso irgendwann nach Heiligdreikönig.
Das heißt, ab dem 6. Januar, bevor wir über den Wahlkampf reden und was da auch wichtig sein könnte, wie sehr ist denn durch dieses, ich habe es jetzt so verstanden, auch ziemlich misslungene Krisenmanagement der beiden Parteivorsitzenden und überhaupt der Parteispitze, welche Stellung haben die jetzt eigentlich da? Sind die beschädigt? Ist das da irgendwie nach der Wahl, werden die ausgewechselt?
Das verteilt sich unterschiedlich, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass Lars Klingbeil beschädigt ist, aber Saskia Esken steht ja schon länger in der Kanzlei.
Naja, nee, das sehe ich anders. Also Lars Klingbeil ist ja der starke Mann im Zentrum des Wahlkampfes. Er hat sich auch schon im Vorfeld stärker als für einen Parteivorsitzenden üblich in den Wahlkampf und in die Vorbereitung eingemischt. Auch durch den Ausfall von Kevin Kühnert, der ja ungeplanterweise da zurücktreten müsste. Dann wurde Miersch eingewechselt, also Matthias Miersch. Und man sagt ja immer, ach, der Lars Klingbeil, der kann Prozesse. Aber jetzt zeigt sich eben, irgendwie so richtig hat das dann auch nicht im Griff. Also er ist der Architekt des Wahlsiegs 2021 und er genießt ganz viel Vertrauen. Und jetzt hat er gezeigt, dass dieses Vertrauen oder dieser Überschwang an Vertrauen offenbar auch nicht so richtig berechtigt war, beziehungsweise dass er in einer Krisensituation nicht richtig gehandelt hat. Also es gibt garantiert eine Fußballmetapher dazu, irgendwie verstolpert oder den Elfmeter irgendwie daneben geschossen. Denn es war ja ein Elfmeter am 6. November. Und ich sehe die Parteispitze maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass es jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Darüber haben wir ja dann schon
geredet. Laufen lassen. Er hat die Stärke von Klingbeil 2021, hat man ihm wahnsinnig angerechnet, eine ungeheure stoische Gelassenheit. Was sollte er auch anders machen? Man hatte auf den Kandidaten Scholz gesetzt und Klingbeil hat ja diese ausgesprochene Ruhe, er hat es laufen lassen und am Schluss lief die Zeit für Olaf Scholz. Wir haben die ganzen Umstände, die weit mehr ein Versagen der anderen waren als ein primärer Sieg der SPD. Allerdings gebe ich zu, damals war Respekt, waren zwei Botschaften die entscheidende Nummer, die ihn zu dem sicheren Mann macht, dem Versprechen Garant von Sicherheit. Diesmal hat es Klingbeil wieder laufen lassen. Und es wäre am 6. November genau der Zeitpunkt gewesen mit einer, und ich verstehe das auch nicht ganz, das spricht für eine völlig nicht vorhandene Kommunikation zweier unterschiedlicher Lager in der SPD, einem Kanzler, bei dem wir wissen, dass er einen absoluten Inner Circle seiner Vertrauten hat, vielleicht nur ein oder zwei Personen, Wolfgang Schmidt und den Sprecher Hebelstreit, und daneben eine Parteiführung, die ersichtlich das Momentum, das ja absolut da war, nicht in der Lage war, sofort umzusetzen, weil sie sich übrigens wahrscheinlich genau ihrer Parteibasis viel zu sicher war, in der Annahme, dass genau die Loyalität so groß sein würde und sie das Grummeln, von dem selbst Mützenich dann sprach, übrigens meinetwegen fast mehr als versehen. Grummeln, das wollte er klein halten. Mützenich genau. Wollte gar nichts hochziehen. Plötzlich realisierte diese Partei, dass die Partei kocht. Dass wir Landesverbände Teile der Partei
da
haben, die da haben Leute kein, da haben Leute erhebliche Teile, erhebliche Teile, warten Sie, sagt Herr Strauß, erhebliche Teile haben doch erhebliche Zweifel daran, ob sie mit diesem Olaf Scholz die Wahl
gewinnen. Also ist er ständig in dieser Partei unterwegs, da kocht überhaupt nichts.
Gucken Sie an.
Und diese Projektion, also diese Heilsversprechen historisch, das gibt es nicht.
Also
das gibt es in der Basis überhaupt nicht.
Gestern sah es ja so aus, das sei so ein Kampf, eine Kontroverse zwischen erheblichen Teilen der Basis und der Parteispitze.
Nein. Das sehe ich auch nicht so. Also man musste sich ja schon als Journalistin so ein bisschen durchtelefonieren, indem man dann Leute fand, die sich meldeten. Und wenn man mal so fragt, also neulich sagte mir ein Abgeordneter aus Sachsen, also er war in drei Ortsvereinen und eine Frage kam zur Kanzlerkandidatur, wann entscheidet ihr denn das? Die anderen, viel wichtigeren Fragen ist, wie starten wir denn jetzt in den Wahlkampf? Habt ihr alles? Und wir müssen ja jetzt Wahlkampf machen und habt ihr das organisatorisch und mit welchen Themen und so weiter? Also ich habe auch das Gefühl, da wird mehr hineinprojiziert, als da ist. Und diese
Putschstimmung sehe ich nicht. Aber,
ja, es ist viel Theaterdonner. Aber Herr von Lucke, ich möchte Ihnen an einer Stelle auch zustimmen. Ja. Weil Sie sagten, der Klingbeil, der hat es laufen lassen, wie 2021. Das ist das sicherste, und diesmal hat es nicht funktioniert. Das ist das sicherste Indiz, dass 2021, so wie sich die SPD das vorstellt, dass das so nicht wiederkommt.
Natürlich nicht,
das
weil Scholz einen anderen Nimbus hat. Der Nimbus ist der eines Verlierers, eines Mannes, der für das Versagen der Ampelkoalition. Und ich will nur eins sagen, Georg Mayer, der Innenminister in Sachsen, in Thüringen, der Bürgermeister von Gotha, der sagt, mit dem Kandidaten kriegen wir eine krachende Niederlage. Es ist kein Zufall, Dirk Wiese, Chef des Seeheimer Kreises, der engsten Verbindung, die für Olaf Scholz steht, sagt, wir sollten uns gut überlegen, ob wir nicht mit Pistorius antreten. Da können Sie doch nicht sagen, Herr Strauß, dass die Partei geschlossen hinter dem Kanzler steht.
Das habe ich auch gar nicht behauptet.
Letzter Punkt, ich will nur eins sagen. Es gibt eine Unruhe, die ist da auch logischerweise begründet. Wenn man den beliebtesten Politiker des Landes in den eigenen Reihen weiß und daneben den unbeliebtesten, nämlich den Bundeskanzler, dann gibt es logischerweise eine Anfrage. Das Thema war SPD mit Mühlstein am Hals, ob man diesen Mühlstein, der möglicherweise der Kanzler ist, austauschen muss. Das ist eine zwingende
Nachfrage. Das haben wir mit Fragezeichen versehen.
Aber man muss ja auch sagen, funktioniert in der Vergangenheit.
Also wenn Sie die Thüringer Sozialdemokraten annehmen, bei allem Respekt für den Thüringer, das sind glaube ich 9% bei der letzten Landtagswahl, da reicht das, ist jetzt nicht der allergrößte Verband, glaube ich.
Ich will das ja auch gar nicht bestreiten, dass es Diskussionen gibt. Und es wäre ja auch dämlich, wenn es sie nicht gäbe. Aber die Gespräche, die ich führe, die gehen eigentlich immer darum, ja, kann sein, dass wir mit dem eine größere Chance haben. Das kann sein. So kann aber auch nicht sein. Was sie nicht haben, ist, dass da Leute im Zelt auf den Bierbänken stehen und sagen, wo ist Boris Pistorius? Ich möchte hier durch die Decke gehen, bitte. So, das haben wir nicht. Und deswegen ist es auch eine Frage, die glaube ich, tatsächlich in weiten Teilen der Partei durchaus mit Bedacht diskutiert wird, aber auch abgewogen wird. Und die Partei hat leider, wir haben es ja auch schon gesagt, wer Schmerz sucht, wird Sozialdemokrat, dass eine Geschichte von gescheiterten Sturzgeburten bei Kanzlerkandidaturen, dazu gehört Frank-Walter Steinmeier, bei dem Kurt Beck durch die Hintertreppe aus dem Schwielosee-Hotel verschwunden ist, während Steinmeier vorne seine Kandidatur erklärt hat. Dann hat Sigmar Gabriel Peer Steinbrück aus dem Vorruhestand geholt als Kanzlerkandidaten, auch krachend gescheitert die Kampagne. Dann hat Sigmar Gabriel Martin Schulz nochmal aus Europa krachend gescheitert. Das heißt, was wirklich nicht bedacht wird, ist, ein Wahlkampf, ein Bundestagswahlkampf ist ein Handwerk, ist auch ein Handwerk. Und wenn Sie jetzt sagen, wir haben hier die Wundertüte Pistorius und sofort wird diese Kampagne umgestellt bei einer vorgezogenen Bundestagswahl, dann muss ich sagen, es sind schon Kandidaten gescheitert, die ein halbes Jahr Vorbereitung hatten und sie nicht genutzt haben. Und wir haben einen Bundeskanzler, und das ist die einmalige Situation, der im Amt ist und der natürlich auch die Autorität, die aus diesem Amt und mit diesem Amt kommt, im Wahlkampf einsetzen kann.
Jetzt nochmal, der Name Lars Klingbeil ist ja ein paar Mal gefallen, Parteichef, der jetzt also offensichtlich aber auch sich taktisch oder strategisch nicht so ganz klug verhalten hat, was die Kandidatur angeht. Ein mögliches Szenario nach der Bundestagswahl ist ja eine GroKo. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es Friedrich Merz als Bundeskanzler wird, dann wäre er ja Vizekanzler, mutmaßlicherweise. Ist das etwas, was seiner politischen Karriere jetzt schaden könnte, dass er da laviert hat bei dieser Frage, die doch also ziemlich viel Aufsehen erregt hat?
Ja, ich halte das aber immer noch nicht für ausgemacht. Und zwar auch deshalb, weil es nicht so viel gutes Personal in der SPD gibt. Also, dass Lars Klingbeil jetzt weg vom Fenster wäre, das sehe ich noch nicht so sehr. Ich würde aber gerne noch ergänzen und etwas sagen, dass ja jetzt nicht bloß Olaf Scholz das Problem der SPD ist. Es ist ja viel grundsätzlicher, dass die Probleme, die diese Partei hat. Und das manifestiert sich jetzt im Moment an Olaf Scholz und an anderen Protagonisten. Aber die SPD hat seit vielen Jahren das Problem, dass sie ihre Politik nicht mehr vermitteln kann. Dass sie die alte Klientel der Arbeiter... Das haben wir schon verschiedene Erklärungen dafür bekommen, warum 2021 der SPD dieser Überraschungssieg gelungen ist. Es ist nicht davon auszugehen, dass das im kommenden Jahr noch mal passiert. Allein schon deshalb nicht, weil die politische Ausgangslage völlig anders ist. Wir haben die Zeitenwende, wir haben die von Scholz proklamierte Zeitenwende, wir haben den Krieg in der Ukraine nach wie vor, wir haben eine miserable Wirtschaftssituation, wir haben eine ganz starke AfD. Wir haben eine neue Partei mit dem BSW. Das kann man ja nicht einfach alles wegdefinieren. Das sind viel schwierigere Ausgangsbedingungen. Und das Grundproblem der SPD, das kriegt auch ein Pistorius nicht so leicht gelöst. Dass sie nämlich, diese Partei schafft es nicht, einer breiten Bevölkerungsbasis zu vermitteln, wozu es die Sozialdemokratie eigentlich noch braucht.
In Brandenburg hat es gerade geklappt. Also so schlecht würde ich das die Ausgangslage der SPD gar nicht sehen. Also immerhin hat sie ja in mehreren Bundesländern auch noch. Und sie hat, glaube ich, die einzige Ministerpräsidentin, die mit absoluter Mehrheit regiert. Also ich würde jetzt nicht sagen, also die SPD, die ist am Ende. Also ist ja die älteste Partei Deutschlands. Ne?
Also bei 15% Umfragewerten kann man jetzt nicht sagen, dass
die sie gut ist. Um es deutlich zu sagen, die hat sie. Danke für die Argumentationshilfe. Sie hat sie im Bund. Und diese 15% sind nicht unmaßgeblich davon abhängig, wer für diesen Bund im Bund steht als Person. Und das Problem besteht darin, dass natürlich Olaf Scholz. Sie haben ja interveniert, dann bin ich jetzt. Die Tatsache ist ja die, dass Olaf Scholz verkörpert natürlich. Man darf es doch nicht wegreden. Verkörpert gewisse Probleme einer SPD, die genau ein Teil des Problems sind. Die Unnahbarkeit einer Person, die genau beispielsweise die arbeitenden Schichten nicht erreicht. Das fehlende direkte Moment einer Ansprache. Das ist jetzt ein Teil des Problems von Olaf Scholz. Das haben andere, in der Tat Regierende, ob sie an Frau Dreyer denken in Rheinland-Pfalz oder an eben Woidke in Brandenburg, haben das nicht. Und die andere Option, die hat ja die letzten Wahlen gewonnen, wie Sie wissen. Und die andere Option ist es, und das ist der Punkt, ich will das ja ernst nehmen, in der Tat, Martin Schulz hat damals krachend verloren. Er hatte aber eine völlig andere Voraussetzung. Er hatte einen einjährigen Wahlkampf, er wurde in Landtagswahlen quasi runtergekocht, die sukzessive alle von der SPD verloren wurden.
Das ist leider auch wieder falsch.
Er hatte neun Monate Wahlkampf. Hier sind es drei Monate, ich will das nur sagen, es sind nur drei Monate, die der Kandidat durchhalten muss.
Wir haben die Möglichkeit, hier die SPD-Geschichte seit 1869 durchzugehen. Aber ich wollte Ihnen noch das Wort zurückgeben.
Ich sehe die SPD nicht am Ende und die Frage, wer erreicht die Mitte, das wird die entscheidende Frage sein. Genau. Wer erreicht die politische Mitte? Genau. Und ich sehe da durchaus Chancen. Also ich bin jetzt keine SPD-Apologetin. Die Frage ist doch, wer hat die besseren Konzepte? Das wird ein knallharter Wirtschaftswahlkampf werden. Die Union setzt auf Wirtschaft, der Wirtschaft geht es schlecht, die SPD hat da zugegebenermaßen sehr schlechte Karten. Also, weil man kann ja nicht erwarten, dass eine Partei, wo die Leute sagen, die hat jetzt das Land vor die Wand gefahren, dass die nochmal das Vertrauen bekommt. Und trotzdem wird es in der Abwägung darum gehen, wie schaffen wir es, diese Transformation hinzukriegen und die Leute mitzunehmen. Und da sehe ich ehrlich gesagt gerade auch nicht die allerbesten Konzepte bei der politischen Konkurrenz. Also wenn die CDU sagt und die Union sagt, wir wollen 50 Milliarden Euro einsparen und wir setzen, also als erstes wollen wir Sachen zurückdrehen, Heizungsgesetz abschaffen, Bürgergeld abschaffen, im Sozialen sparen und bei der Migration und Steuern senken, dann frage ich mich, das ist doch kein politisches Konzept. Das sind so...
Und das sind jetzt Fragen, wie der Wahlkampf verlaufen wird, was genau da verfängt oder nicht. Ich würde es aber ganz gerne nochmal ganz grundsätzlich Fragen. Herr Strauß, Sie haben ja gerade von einem nicht durch als Kanzlermacher nicht vom Erfolg verwöhnt war, Sigmar Gabriel genannt. Der hat heute im Tagesspiegel geschrieben, das Austauschen von Gesichtern ohne einen sichtbaren Politikwechsel wird nicht viel helfen. Hier liegt das eigentliche Problem der SPD und nicht allein beim Kanzlerkandidaten. Die Bedeutung von Kanzlerkandidaten, ich vermute mal, dass er da alle meint, werde überschätzt.
Hat Gabriel geschrieben?
Hat heute geschrieben. Das ist das, spielt das tatsächlich bei dem, was sich jetzt gerade zuspitzt, in der Außenpolitik, in der Wirtschaftspolitik, Donald Trump, die Zerwürfnisse in der Europäischen Union, nicht tatsächlich die Inhalte eine wesentlich größere Rolle und nicht mehr so sehr die sich verkörpern in der Öffentlichkeit? Oder gilt es immer noch auf den Kanzler oder den Kandidaten, kommt es an?
Naja, es kommt auf beides an. Aber am Ende ist natürlich die Person und die Kanzlerkandidatur das Entscheidende, weil die stehen am Ende in den TV-Debatten. Die werden letztendlich betrachtet von den Leuten. Aber natürlich, und das haben Sie ja auch schon erwähnt gehabt mit dem Wahlkampf, mit dem Schwerpunkt 21, versucht man natürlich, diese Themen dann in den Mittelpunkt zu rücken. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch der Punkt, an dem ich durchaus auch jetzt noch Möglichkeiten sehe, weil Sie hatten ja gesagt, dieser Wahlkampf, ich glaube auch viel stärker als Frieden und außenpolitische Themen, wird tatsächlich die Innenpolitik diesen Wahlkampf und hier ganz besonders die Wirtschafts- und Sozialpolitik. Und wir haben unmittelbar nach dem Bruch der Koalition schon gesehen, wir laufen eigentlich in einen klassischen Lagerwahlkampf. Also die Lager sortieren sich wieder klassisch nach dem Scheitern der Ampel. Herr Merz macht Herrn Lindner schon mal ein Angebot, dass er bei ihm wieder Finanzminister werden kann. Die Grünen sind etwas näher an die SPD wieder gerückt, auch was jetzt gerade die aktuelle Debatte angeht. Und wir werden für die SPD, und das hat übrigens Schröder 2005 auch schon gemacht, einen sehr starken Wahlkampf ausgerichtet sehen auf die Handlungsfähigkeit des Staates, auf die Situation und welche Gelder dafür benötigt werden, was dafür letztendlich auch aus Sicht der Union wegfallen soll. Das heißt, diese Debatte, die wird sehr hart geführt werden. Und da sehe ich schon auch einen Vorteil letztendlich auch dem Fundus, aus dem Scholz in dieser Debatte...
Bei sozialen Themen.
Nicht nur bei sozialen Themen.
Aber bei Wirtschaftsthemen ist es ja gibt es einen Kompetenzvorsprung der Union, zumindest in den Umfragen.
Es gibt ein Infrastrukturproblem. Und dieses Infrastrukturproblem, das wird die SPD hochziehen. Ne? Und nämlich, es geht ja am Ende, wird es im Wahlkampf um die Schuldenbremse gehen. Und die Frage, macht dieses Instrument Sinn, wenn das alle anderen Länder, mit denen wir konkurrieren, nicht haben und die komischerweise besser dastehen? Und das wird ein interessantes Thema. Und ich glaube, da hat er, weil das auch die Sollbruchstelle mit der Koalition war, natürlich eine harte Argumentationslinie, weil er sagt, das und das und das ist alles nicht passiert, weil wir die FDP da drin hatten. Und dafür, glaube ich, braucht er wieder die Glaubwürdigkeit, er kann diese Geschichte erzählen. Und dass das alles schwierig wird und dass die SPD im Moment sicherlich nicht die Partei ist, von der die Leute davon ausgehen, dass sie das Kanzleramt hält, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber damit fängt man zunächst mal an, womit wollen wir eigentlich den Wahlkampf führen? Und da sehe ich eben nach wie vor einen Startvorteil bei Scholz, gerade bei diesem Thema.
Was Sie jetzt noch gar nicht erwähnt haben, und ich finde, das ist ein gravierender Schwachpunkt in der Strategie der SPD, das ist diese sehr einseitige Konzentration auf den Gegner Merz. Also mit den vermeintlichen oder vielleicht tatsächlichen Defiziten des Gegenkandidaten ausschließlich zu arbeiten und darauf zu setzen, Merz sei unbeliebt in der Bevölkerung, also werde das ein leichtes Spiel für die SPD. Das wurde auch ziemlich offen so artikuliert und ausgesprochen. Das hat auch Scholz gesagt. Er sei froh, dass Merz Kanzlerkandidat wird, weil er glaubte, er habe es dadurch einfach. Das finde ich ausgesprochen kurzsichtig und auch politisch gar nicht befriedigend. Also inhaltlich nicht. Man will doch positive Botschaften haben, gegen Merz zu sein und zu behaupten, er sei irgendwie latent rassistisch und frauenfeindlich.
Das macht er ja. Frage hätte ich jetzt auch gestellt nach Merz. Sie haben es jetzt praktisch schon beantwortet. Mhm. Ist es da so klug, sich tatsächlich auf Merz zu konzentrieren? Denn das, man sagt ja, man will ihn provozieren, er soll unkluge Äußerungen machen, er soll impulsiv, nicht staatsmännisch auftreten. Das Problem dieser Strategie ist ja, Friedrich Merz muss da mitspielen, quasi als unfreiwilliger Wahlkampfhelfer
der
SPD.
Ja, und außerdem, er ist ja jetzt auch, man kann ja politisch von ihm halten, was man will, aber intelligent ist er in jedem Fall. Und das jetzt, also das, zu erwarten, er sei einem solchen Konkurrenzkampf nicht gewachsen, finde ich auch eine Fehleinschätzung. Also es ist natürlich richtig, dass man sich auch auf die Gegenkandidaten mit konzentriert und sich auch davon abgrenzt. Das verstehe ich als Parteistrategie. Aber allein darauf zu setzen, und das macht die SPD in ziemlich deutlichem Ausmaß, das kommt auch von Generalsekretär Matthias Mirsch, also dem kommissarischen Generalsekretär ja noch. Immer wieder geht es um Merz. Wenn Sie die parlamentarische Geschäftsführerin Katja Mast hören, immer wieder redet sie von Merz und dass er so angeblich so AfD-nah sei, obwohl Merz am laufenden Meter sich abgrenzt von der AfD. Er will mit denen nichts zu tun haben. Und das ist eine komische Gemengelage in der SPD, die ich nicht für besonders überzeugend halte.
Ja, aber dann ganz kurz, einen Moment, Herr von Lucke. Aber das ist ja, wie will jetzt nach dieser Vorstellung der Kanzlerkandidatur, also der Lösung der Kanzlerkandidaturfrage der SPD, man sozusagen Merz als unsicheren Kantonisten hinstellen? Das ist ja für die Union dann relativ einfach zu sagen, guckt doch mal an, was bei euch los war, bis ihr einen eigentlich fest im Sattel sitzenden Bundeskanzler zum Kandidaten gemacht habt.
Na gut, einerseits das politische Gedächtnis ist kurz, ne? Wie wir auch die letzten Tage gesehen haben und das zeigen ja auch die letzten Jahre. Also die GroKo galt vor 3 Jahren als Schreckenskoalition, mittlerweile ist sie wieder die Sehnsuchtskoalition. Und natürlich wird die SPD nicht allein auf die Charakterschwächen von Merz abstellen, sondern ihn versuchen, so als Neoliberalen hinzustellen. Und das knüpft ja dann auch direkt an die Inhalte an. Also zu sagen, was will der eigentlich auf dem Gebiet der Rente? Was will der auf dem Gebiet der sozialen Absicherung? Wie steht er zu Tariflöhnen? Und jetzt, wie steht er zu 218, also dem Paragraphen, der Schwangerschaftsabbruch als Strafe deklariert? Man versucht sozusagen, ihn über diese Inhalte zu stellen. Aber ich gebe Ihnen recht, ich halte es auch für einen Fehler, sich allein auf Merz zu fokussieren. Man muss dann auch schon eigene Angebote, Botschaften haben. Das hatte 2021 ganz gut geklappt, eben mit Mindestlohn und so weiter. Also es muss natürlich auch eine Botschaft nach vorne geben, ein Angebot für die Leute, nicht nur eine Abgrenzung zur politischen Konkurrenz.
Ist richtig, nur trotzdem, wir müssen ja sehen, wir haben es zwar jetzt ein bisschen überspitzt, nichts mit einer Parallele mit dem Wahlkampf in den USA zu tun, aber es ist, da nannte man das Double-Hater-Wahlkampf. Es waren zwei Kandidaten, die beide ausgesprochen schlechte Sympathiewerte bei der Bevölkerung hatten, also in dem Falle bei erheblichen Teilen Trump wie Biden. Sowohl Scholz als auch Friedrich Merz sind keine Sympathieträger und die Hoffnung natürlich der SPD, deswegen kann man fast von der letzten Patrone sprechen in mancherlei Hinsicht, ist natürlich in gewisser Weise, dass der sehr impulsive Friedrich Merz, der gerade übrigens, will man deutlich sagen, bei Frauen beispielsweise ungeheure Schwierigkeiten hat zu landen, dass er Dinge bringt, die überschießend impulsiv sind, die nicht gesteuert sind. Das kann ich schon verstehen, aber ich bin trotzdem ganz dabei, das wird nicht reichen. Ich finde bloß die wirtschaftliche Argumentation das noch nachvollziehbarste. Das finde ich in der Tat so, weil ich glaube tatsächlich, auch wenn man sieht, dass Friedrich Merz natürlich sofort gemerkt hat, wo seine Schwäche liegt, längst Bereitschaft signalisiert hat, ich bin bereit, die Schuldenbremse zu lockern. Er sieht doch selber die Notwendigkeit, in dem Fall den Staat in Gang zu bringen. Insofern wird das aber ein Kampffeld sein. Das andere, das dürfen wir ja nicht vergessen, ist die Frage des Friedenskanzlers. Das ist die zweite Komponente. Also ein gedoppelter Schröder-Wahlkampf. Er will ihn als den Kanzler der sozialen Kälte darstellen. Das ist die eine Stoßrichtung gegen die CDU, CSU. Und die zweite ist die des Friedenskanzlers. Und da, glaube ich, unterliegt die SPD einem gewaltigen Trugschluss. Die SPD hat schon im Europawahlkampf gehofft, dass sie mit der Karte Scholz fährt den Weg in der Mitte, Unterstützung der Ukraine ja, aber in Grenzen, dass sie dort gewinnen würde. Es ist bei der Europawahl ausgeblieben. Es haben nämlich die wirklichen Peaceniks oder diejenigen, die am liebsten sofort die Waffen niederlegen, die wählen Wagenknecht und Höcke. Und die anderen, die nämlich eigentlich das Klientel der CDU, der SPD sein könnten, die wählen eben durchaus eher die CDU, weil sie sagen, wir trauen der klaren transatlantischen Linie einer CDU mehr zu als einer SPD, die wackelig ist. Die Frage ist doch die, hat die SPD mit einem Kandidaten Pistorius nicht möglicherweise bessere Chancen, die 35% der CDU, die nicht in Stein gemeißelt sind, die sie aber ungefähr jetzt hat, 33, zu kriegen, weil sie mit einem Kandidaten Pistorius auch die Klientel der CDU angreifen kann. Und das, glaube ich, ist die eigentlich relevante Größe, die noch attackierbar ist. Und das spricht meines Erachtens
auch. Aber da widersprechen Sie sich ja jetzt gerade selber. Ich meine, meine, wenn Sie sagen, die SPD fährt einen Friedenswahlkampf und dann auf Pistorius zu setzen,
der, nein, das ist der Fehler. Ich sag, das der ist der Vokabel Kriegstüchtigkeit. Nein, es ist der Trugschluss. Es ist der Trugschluss.
Genau.
Ich glaube, der,
also das
nein,
wäre, das, dann würde es sich ja ihre eigene
Strategie verfolgen. Es ist der Trugschluss, einen Friedenswahlkampf führen zu wollen, der die Leute erreicht. Die werden Wagenknecht oder Höcke wählen. Die SPD hat weit größere Chancen, mit einem Kurs mögliche CDU-Wähler zu gewinnen, die auch mit einem Kandidaten Pistorius eher zu gewinnen wären.
Das widerspricht nur der Identität dieser Partei.
Naja, der Friedenswahlkampf ist ja gar nicht angelegt, um jetzt diese, der ist angelegt in dem Zusammenspiel der Bundeskanzler, der besonnen und nicht überstürzt, der auch nachvollziehbar erklären kann, warum er diese oder jene Entscheidung getroffen hat, den im Gegenüber zu seinem Herausforderer zu sehen. Und da kommen dann ganz viele Komponenten mit rein. Das ist das eine Komponent, wem vertraust du am Ende in dieser schwierigen Situation, die richtigen Gespräche zu führen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das Ganze wird dann durchdekliniert auf die Wirtschafts- und auf die Sozialpolitik, wo ja Herr Merz, wie Sie auch schon sagten, auch schon mehrere Pirouetten geschlagen hat. Das heißt, letztendlich wird der Fokus des Wahlkampfes auf Wirtschaft und Soziales gehen und die anderen Elemente, die drumherum sind, werden dienen, die Weitsichtigkeit und Besonnenheit der beiden Kandidaten abzuwägen. Ich möchte aber eines noch dazu sagen, und dafür ist Merz halt schlau genug, das Ganze kann natürlich nur aufgehen, wenn man einen Kandidaten hat. Und Herr Merz macht im Prinzip das, was ich absolut jedem empfehlen würde, nämlich nichts. Er schaut zu und überlässt der SPD sehr, sehr dankend die Bühne. Und im Konrad Adenauer sammelt man jetzt wahrscheinlich die Zitate aus den verschiedenen Ebenen, die Scholz kritisch sind, damit man die nochmal auf Wiedervorlage legen kann. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch einfach ein sehr, sehr leichtes Spiel gerade. Das heißt, das wäre irgendwie nochmal ein Argument dafür, in jeder Richtung auch immer, diese Entscheidung jetzt herbeizuführen. Einfach, und ich habe auch wenig Verständnis dafür, dass das jetzt noch mal 3-4 Tage dauern soll. Ich finde das keinen guten Weg, aber der Wahlkampf kann tatsächlich erst beginnen, wenn diese Entscheidungen getroffen sind.
Ich würde das Friedensthema nicht geringschätzen. Also es wird auch noch viel davon abhängen, wie die nächsten Wochen sich entwickeln. Es wird viel davon
im Januar wird ja im Wahlkampf Donald Trump mit dabei
sein. Und auch das wiederum könnte Olaf Scholz in die Karten spielen, also je nach Entwicklung, weil daraus eine Sehnsucht nach politischer Kontinuität entstehen könnte. Das ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber es könnte sein, wenn sich die Lage verschlimmert, wenn Donald Trump das Amt antritt, könnte das hier zu einer Stimmung führen, dass man lieber auf das setzt, was man schon kennt. Mhm. Auch wenn man vielleicht genervt ist von Scholz, aber da weiß man irgendwie, woran man ist. Und er hat immer dieses Wort der Besonnenheit wiederholt bis zum Ermüden. Und das ist hängen geblieben bei den Leuten. Aber das ist im Moment noch schwer abzusehen.
Wir müssen es an dieser Stelle beenden. Aber die Phoenix-Runde ist diese Woche ja ein regelrechter Fortsetzungsroman. Wir werden das nämlich morgen mit den Themen im Wahlkampf, die wir heute nur angerissen haben, noch weiter vertiefen. Ich bedanke mich bei Hanna Bethke, bei Anna Lehmann, bei Frank Staus und bei Albrecht von Lucke. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, der Titel der morgigen Phoenix-Runde: noch knapp 100 Tage. Welche Themen punkten im Wahlkampf? Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Thomas Bade. Darin die VW-Krise und eine mögliche Lösung, die sich da seit heute andeutet. Und wir werden auch auf die durchaus anspruchsvolle Regierungsbildung in Thüringen blicken. Bleiben Sie bei uns.